Hallo. Ja, hier auf E-Momentes geht es ja um viele verschiedene Themen. Ich rede ab und zu über Philosophie, über Anthropologie, über Evolution, evolutionäre Psychologie, ja, Neurologie und aber auch Gesellschaft und wie das Ganze mit dem Gehirn zusammentut und ja, dass auch Gesellschaft letztlich die Gehirnfunktion wiederum prägt, weil das Gehirn ein sehr soziales Organ ist. Heute geht's aber mal um die Kernthemen, nämlich Neurodivergenz, allgemeiner gesprochen Neurodiversität. Um die zwei Begriffe nochmal kurz zu erklären, also Neurodiversität beschreibt eigentlich, dass Gehirne alle verschieden sind, dass es viele verschiedene Gehirne gibt, dass es auch ja viele Faktoren gibt, die darauf einwirken und dass ja wir eher davon ausgehen müssen, dass es halt keine gleichen Gehirnstrukturen in zwei verschiedenen Menschen gibt. Das heißt, diese Denkweise von normalem Gehirn ist nicht zielführend. Es gibt da zwar vielleicht eine gewisse Häufung, wie sich dann die Strukturen im Gehirn auswirken nach außen, dass man sagt, da bestehen dann gewisse Fähigkeiten und Bedürfnisse, die sind vielleicht ja in einem weiten Bereich gewissermaßen ähnlich und es gibt eine gewisse Mehrheit an Leuten, wo vielleicht das ausreichend ähnlich ist, sodass die ähnlich gut in ähnlichen Umgebungen funktionieren. Das ist so das Ganze, was man von normal in dem Kontext eigentlich sagen kann. Die Leute da in diesem Bereich sind allerdings halt auch untereinander wieder stark unterschiedlich. Manche Sachen gleichen sich dann aber halt eben aus und dann ja, merkst du es nach außen vielleicht halt nicht so stark oder es tritt nur an manchen Detailaspekten wieder in Erscheinung. Dieser Bereich der Mehrheit, den nenne ich auch gerne Neurex M, um das so ein bisschen, ja, nicht immer dann ausführlich erklären zu müssen. Und Neurex M kommt einfach von Masse oder Median oder dergleichen. Und das ist auch keine scharfe Grenze. Das könnten vielleicht halt so 60, vielleicht 80% der Leute sein. Ja, selbst wenn es vielleicht nur 40 oder 50 wären, wenn die anderen Gruppierungen, die man da finden kann, halt zerfallen in kleinere Bereiche, dann kann halt auch eine 40 oder 50% Gruppe halt sozusagen die größte Gruppe darstellen. Und insofern ist dieser Neurex-M-Bereich auf jeden Fall halt die größte, ausreichend homogene Gruppe, die man halt so findet. Und danach sind halt wesentliche Aspekte unserer Gesellschaft, ja, unseres ganzen Alltags, unseres Lebens und so weiter ausgerichtet. Davon unterscheidet man dann die, denen man halt früher irgendwelche Diagnosen, irgendwelche Störungen, irgendwelche Anomalien ja diagnostiziert hat. Das ist auch der ganze Kontext Ableismus, dass man sagt, was anders ist, das ist halt defekt und kaputt und so weiter. Inzwischen über die Neurodiversität ist klar geworden, dass es wesentlich komplexer ist, dass es einfach andere Gehirnstrukturen sind, die andere Fähigkeiten und andere Bedürfnisse haben, die auch durchaus Vorteile haben in einigen Bereichen. Jetzt kommt es aber halt nur drauf an, und da gibt es diesen schönen Begriff, ich weiß nicht, wieso ich nicht früher drauf gestoßen bin, der Passung. Passt es denn? Passt die Umgebung quasi zu den Menschen? Und wirklich so rumgedacht. Menschen werden dadurch behindert, dass quasi die Umgebung nicht zu ihnen passt. Die Umgebung behindert sie. Ihr soziales Umfeld behindert sie. Also das plastische Beispiel davon ist ja immer der Rollstuhlfahrer, der durch irgendwelche Treppen oder Schwellen halt behindert wird. Ansonsten käme er vielleicht ganz gut klar. Ja, und da gucken wir uns heute mal im Kern an. Also bei Neurodivergenz gibt es sicherlich auch verschiedene Bereiche. Und ich habe das ja auch mal deutlich gemacht, dass es auch Bereiche gibt, die von sowas wie ADHS oder Autismus klar zu trennen sind, die deutlich unterschiedlich funktionieren. Es gibt aber halt auch eben den Bereich mit ADHS und Autismus, die ja noch ein paar Sachen im Umbau oder sowas, die man so zu einem größeren Bereich zu fassen kriegt, die man halt beschreiben könnte, ist aber auch halt nur wieder eine Verallgemeinerung. Die Leute sind intern in dieser Gruppe halt auch wieder sehr unterschiedlich. Und das habe ich ja gerne so ein bisschen als Neurex A bezeichnet. Einfach aus diesem Autismus und ADHS, weil das A sich da schon anbietet. Und da kann man sicherlich auch noch mehr dazu zählen. Also es gibt ja auch andere Bezeichnungen oder andere Syndrome und Beschreibungen, wo man ja die man in dem Bereich reinordnen kann. Also es gibt zum Beispiel halt die Bezeichnung VAST, die halt sowas Ähnliches wie ADHS beschreibt, aber das halt weiter fasst und die auch Menschen mit umfasst, die halt keine ADHS-Diagnose kriegen könnten oder würden, aber die halt trotzdem sehr viele Ähnlichkeiten da haben. Und es gibt bei, oder im Kontext Autismus ja auch andere Sachen, sowas wie Alexithymie hatte ich beschrieben oder so Menschen, die so Pattern-Seeking machen, die könnte man auch mehr oder weniger mit diesem Autismusbereich halt so in den Kontext setzen, aber das heißt nicht zwingend, dass es auf alle Menschen mit Autismusdiagnose zutrifft und umgekehrt sind nicht alle Menschen, die halt starkes Pattern-Seeking haben, in diesem Autismusbereich halt drin. Also das ist da trotzdem noch so eine Mischmenge. Da sind so Diagnosebegriffe eigentlich mit drinnen, aber es ist noch alles mögliche andere mit drin und die ganzen Grenzen sind nicht so trennscharf. Bei der Diagnostik selber versucht man ja immer trennscharf zu sein. Da sagt man wirklich, es gibt gewisse Kriterien, es gibt gewisse Aspekte und die müssen genau erfüllt sein, damit eine Diagnose erfolgen kann. Hintergrund ist ganz klar, da hängen Kassenleistungen dran, da hängen gewisse andere Maßnahmen und Dinge dran. Das muss halt irgendwie eindeutig einsortiert sein. So eine Wischiwaschi-Geschichte mit, du bist so ein bisschen autistisch oder vielleicht ein bisschen mehr. Da müsste man es irgendwie auf einer Skala oder so, das geht aber auch nicht so richtig. Also hat man da so eine klare Unterscheidung. Das ist im Wesentlichen halt eine praktische Sache, die halt im klinischen Kontext halt notwendig ist oder auch bezüglich halt Kassenleistungen und so. Ansonsten ist es nicht so richtig hilfreich, muss man sagen. Da wären eher die etwas individuelleren, komplexeren Beschreibungen und Verständnisse besser geeignet. So, wie ist es jetzt aber mit ADHS und Autismus? Und wie ist es mit diesem Begriff ADHD? Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. ADHD ist letztlich eine Kombination aus Autismus und ADHS, aber halt auf Englisch geschrieben, also ADHD. Das ist Attention Deficit Hyperactivity Disorder auf Englisch, also ADHD. Es gibt da auch manchmal, dass man dieses Hyperactivity weglässt. Das gibt's im Deutschen ja auch, dass Menschen sagen, sie haben eben halt kein ADHS, also keine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, sondern das Ganze halt ohne Hyperaktivität. Dann ist es nur eine Aufmerksamkeitsdefizit-Störung. Dann ist es ADS. Ja, macht es jetzt Sinn, das alles zu unterscheiden? Und wie ist es jetzt, wenn ich wirklich halt davon spreche, auf einmal ADHD zu haben, also irgendwie ADHS und Autismus jetzt dann beides zusammen? Ist das auch eine Diagnose? Dies schauen wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail an. Wie gesagt, diese ganzen Begrifflichkeiten, sie erfüllen an vielen Stellen einen wichtigen Zweck. Es ist allerdings halt nicht immer ganz das Nonplusultra, um da ein Verständnis für zu bekommen. Und ihr könnt euch jetzt ein bisschen aussuchen, was für euch auch wichtiger ist, wo ihr euch da durchwurschtelt. Dazu muss man halt auch nochmal sagen, es gibt ja auch unterschiedliche Klassifikationssysteme. Es gibt das DSM-5, also DSM-5, das wird halt in den USA gerne verwendet und ist daraus halt geprägt. Das hat ein bisschen eine andere Konzeption, so international im größeren Maßstab und insbesondere auch in Europa und in Deutschland ist halt das ICD das Entscheidende. Und da gibt's halt eine Klassifikation auch nach ICD-10, also der Version 10 und eine ICD-Klassifikation nach 11. Und wie ich mich angefangen habe mit diesen ganzen Sachen zu beschäftigen, da war eigentlich schon so dieses, das ICD-10 ist das alte. Und jetzt kommt ja dann bald das ICD-11. Und ich bin es ja gewohnt irgendwie als Informatiker in so Sachen mit so Software-Versionen, wenn da was angekündigt ist, da kommt ja bald. Ja, das kann sich schon ein bisschen hinziehen, aber das dauert halt nicht Jahre, also diverse. Und das ICD-11 ist aber halt immer noch nicht so ganz überall richtig aktiv und in Kraft. Also diese Umstellungsprozesse sind einfach elend langsam. Und dabei sind wichtige Sachen damit eingeflossen, nämlich zum Beispiel, dass halt ICD-10 unterscheidet halt ganz klar und sagt halt, es gibt halt entweder ADHS oder Autismus. Also wenn du das eine hast, dann kannst du nichts andere haben. Ausschlussdiagnostik nennt sich das dann auch quasi, oder Ausschlussdiagnose. Das ist im ICD-11 jetzt aber nicht mehr so. Und das ist eigentlich auch von der ganzen Erkenntnisstand her nicht haltbar. Es geht halt sogar noch weiter, dass man durchaus in Frage stellen kann, ob das überhaupt zwei so verschiedene Dinge sind. Auch dazu gibt es Studien, da kommen wir dann gleich nochmal kurz drauf. Das ICD-11 hinkt also halt auch schon mal wieder, und das ist halt einfach so, dem Sachstand oder dem, was halt neueste Studien halt so zeigen, hinterher, aber es ist noch nicht mal eingeführt, das ICD-11. Ja, und entsprechend, also alle Beteiligten versuchen sich halt da mehr oder weniger so durchzumanövrieren, sage ich jetzt mal. Beginnen wir mal mit ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Ich habe ja immer wieder gesagt, das ist so wunderschön, weil da wird einfach alles reingepackt, was NeuroXM-Menschen ja an anderen da irgendwie stört. Ja, die können ihre Aufmerksamkeit nicht halten. Nein, stimmt nicht ganz. Das ist eine Dysregulation von Aufmerksamkeit, könnte man sagen. Oder man könnte sagen, die Aufmerksamkeit wird einfach anders gesteuert als bei NeuroXM-Menschen. Ja, da die Mehrheit halt oder eine dominierende Gruppe halt gerne darüber entscheidet, was halt normal ist und alles andere ist halt dann ja eine seltsame Abweichung davon oder auch defekt, sagt man dann halt, ja, es ist eine Dysregulation. Man kann, naja, eigentlich reguliert es halt, aber halt anders. Also das sind zwei verschiedene Regulationsstrategien. Und ich hatte es ja immer wieder erwähnt, dass ich meine, damit du halt aufmerksam bist bei ADHS, ist es halt wichtig, dass du verstehst, warum ist das Ganze Relevanz entfaltet. Ja, da gibt es ein paar Kriterien. Es muss halt vielleicht auch dringend sein. Wenn es was für andere ist, kann es auch hilfreich sein. Also man priorisiert dann die Bedürfnisse anderer vielleicht dann höher. Das kommt daher, dass, und Achtung, das ist jetzt wieder ein bisschen Theorie, die ich halt aus der ganzen Anthropologie und so weiter halt geholt habe. Das kommt ein bisschen daher wahrscheinlich, dass wir uns halt in den Kleingruppen früher, halt zur Wildbeuterzeit, halt nochmal stärker persönlich verantwortlich gefühlt haben für unser soziales Umfeld, für unsere Kleingruppe. Und da aus uns heraus halt schon mal viel mehr Antrieb hatten, zum Wohl der anderen beizutragen. Und das ist halt ein gutes Stück verloren gegangen in diesen größeren Gesellschaftsstrukturen, kann sich aber halt auch, ja, kann auch damit korrelieren, dass halt da genetische Anpassungsprozesse stattgefunden haben. Eine Gruppe von über 100 Leuten überblickst du halt auch nicht mehr. Das ist so ein bisschen so die Grenze dabei. Das heißt, wenn du in einer Stadt wohnst mit 3 Millionen Leuten, ja, die kennst du nicht alle persönlich. Da musst du gewisse andere Schemata irgendwie verwenden. Da musst du sowas wie Statussymbole und Kategorisierungen irgendwie benutzen, mit denen du halt stark pauschalisierst. Den fühlst du dich dann vielleicht halt auch nicht mehr so verantwortlich. Das ist dir dann halt irgendwie egal. So, aber insofern, also Verantwortung für andere, das kann durchaus ein wichtiger Motivationsimpuls sein. Es gibt noch ein paar andere, aber es ist ja ganz klar durch solche stark emotional bedingten Sachen gesteuert, während Neurotypische halt eher aus dem heraus, dass sie halt eine rationale Überlegung haben und dann ist das halt so, dann machen sie so, dann haben sie es einmal überlegt und dann ziehen sie den Stiefel halt so durch. Und so funktioniert es halt aber nicht mit ADHS. Und das verstehen aber halt viele nicht und sagen dann, ja, du hast wohl entschieden, das halt nicht machen zu wollen. Und sagen kann, nein, die Entscheidung war schon da, nur funktioniert nicht. Und das nennt man dann auch exekutive Funktionen sind gestört oder ja, die arbeiten nicht so, wie sie es auch gefälligst tun sollten, damit man das in der Gesellschaft hier gut kann. Und das ist genau diese Sache, dass man sagt, man kann schon planen, priorisieren und steuern und so weiter. Man tut sich dann aber mit dem Ausführen schwer. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Die Leute, die kapieren das schon sehr gut. Das ist kein Verständnisproblem normalerweise. Ja, man braucht es denen nicht noch 3, 4 Mal erklären. Das langweilt die dann eher. Das nervt die. Das ist brutal demütigend zum Teil. Dann machen die auch irgendwann zu oder werden sauer. Das Problem ist das Umsetzen. Das kannst du dir so vorstellen, als wenn du sagst, irgendwie jemand ist halt irgendwie gelähmt oder sowas und der versteht schon, dass er jetzt einfach quasi dorthin gehen müsste. Er kann aber nicht gehen. Also die Fähigkeit dazu fehlt ihm. Die Exekution, also die Ausführung quasi ist das Problem. Die Ausführung würde halt bedingen, dass man halt einen, ja, Motivationsfaktor hat, einen emotionalen Grund, wieso man das Ganze tut. Erst dann gibt das Gehirn quasi diese Funktionalität frei und sagt, so, jetzt darfst du. Ah, okay, jetzt habe ich die Energie, jetzt kann ich, dann werden erst diese Impulse weitergeleitet. Ja, das heißt, was man mit Medikamenten machen kann, ist halt da ein bisschen, ja, zu unterstützen, anzuschieben, dass halt da ein bisschen mehr von so Neurotransmittern halt auch da sind oder freigesetzt werden, damit halt solche Sachen auch funktionieren, wenn es halt nicht ausreichend durch Emotionen halt unterstützt ist. Jetzt vereinfacht gesagt, es gibt verschiedene Medikamente, die wirken unterschiedlich. Was zwingend erforderlich ist, um eine Diagnose zu bekommen mit ADHS, ICD-11 Stand bzw. DSM-5, so ein bisschen ja, verallgemeinert und zusammengefasst. Also, du brauchst persistente Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität oder Impulsivitätsprobleme quasi. Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, hatte ich gerade gesagt, das ja, muss man vielleicht auslegen, was bedeutet, aber zumindest, dass die, dass das halt anders gesteuert ist und es darf jetzt nicht nur für ein paar Wochen sein oder sonst was, das muss jetzt auch nicht nur auf wenige Einzelsituationen immer beschränkt sein, sondern das muss halt so generell sich überall so durchziehen wie so ein roter Faden. Und dann brauchst du einen Beginn in der Kindheit. Warum ist das wichtig? Naja, es gibt halt andere Probleme und Störungen oder sowas, die halt erst später dazukommen könnten. Was aber bei ADHS nicht der Fall ist, weil man halt da nach heutiger Auslegung sagt, das ist eigentlich halt entweder rein genetisch oder stark genetisch bedingt. Bedeutet, du hast es halt schon ja mit der Zeugung quasi mitbekommen und dann von Geburt an, beziehungsweise auch schon vor der Geburt, hast du das halt einfach und dann ja muss es halt in der Kindheit schon mal vorgekommen sein. Dadurch wird dann quasi belegt, dass es halt ja genetisch verankert ist. Seitenbemerkung, frühkindliche Trauma, vor der Geburt, kurz nach der Geburt, in der Phase, wo du noch nicht sprechen kannst und so weiter, die sind auch so früh, dass du eigentlich sagst, das ist in der Kindheit dann vorhanden. Die wirken ähnlich insofern und insofern ist das eigentlich keine gute Differenzierung, zu sagen, naja, wenn es in der Kindheit begonnen hat, dann ist es eigentlich entscheidend, das ist ein wichtiges Kriterium. Ja, es ist, sollte vorhanden sein mit ADHS, wenn du sagst, es ist was primär Genetisches. Da genau wird es halt dann schwierig, schwammig. Das ist eine Festlegung auch, wie willst du deinen Begriff eigentlich formen an der Stelle. Und das ist auch wiederum selbst unter Experten halt ein bisschen strittig. Die Frage ist immer, warum willst du es in welche Richtung formen und was hilft's dir? Also es, man muss ja immer die Frage stellen, was ist die Intention davon, den Begriff in die eine oder andere Richtung zu formen? Was willst du damit erreichen? Warum machst du das? Welchen Zweck erfüllt es? Das ist wichtig und das ist oft aber nicht geklärt, bevor man diese Begriffsbildung versucht oder bevor man sich dann über diese Begriffe anfängt zu streiten, wie sie denn richtig wären. Dabei könnte man über den Zweck quasi viel stärker sagen, okay, dann für den Zweck brauchen wir einen Begriff, der wie folgt geformt ist und der sich klar unterscheidet von frühkindlichen Trauma oder der vielleicht das mit vereinnahmt oder dergleichen. Aber es gibt das Kriterium, es muss in der Kindheit schon begonnen haben und da ist normalerweise das probate Mittel halt, ja, die Schulzeugnisse am besten da irgendwie von der Grundschule oder sowas, wo drin steht, dass die Leute nicht aufmerksam waren. Blöd ist halt, wenn du deine Schulzeugnisse nicht mehr findest, weil du sie halt irgendwo verschlammt hast oder dergleichen oder die Lehrer da halt so kulant waren, das nicht so deutlich da reinzuschreiben, aber manchmal sind schon so Kleinigkeiten an Bemerkungen, die da helfen als Indiz. Ansonsten kann man das schon auch mittelbar versuchen zu belegen, aber je später im Leben du halt da drauf kommst, umso schwieriger wird es da noch aus deiner Kindheit irgendwelche Sachen zu rekonstruieren. Ja, und dann musst du Beeinträchtigungen haben in mindestens zwei Lebensbereichen. So, was sind so Lebensbereiche? Ja, das ist typischerweise halt Familie, Beruf, sonstiges Privatleben. Das heißt, ja, Stress. Wenn du diesen Stress nicht hast, wenn da Sachen nicht dauernd schief gehen, du nicht dich beeinträchtigt fühlst oder sowas, brauchst du auch keine Diagnose. Das ist ja an sich eine valide Überlegung, wenn man Diagnose wirklich als ein Werkzeug sieht, um halt auch sowas wie Kassenleistungen oder sowas freizuschalten. Es rückt die Diagnose aber halt auch in eine ganz klare Richtung, dass man sagen kann, da wird nicht erklärt, wie jemand strukturiert ist, sondern da wird halt erklärt, ob der wirklich ja Leistungen braucht. Das ist aber was anderes. Jemand, der in einem guten, passenden Umfeld lebt, also was für ihn gut geeignet ist, wo es eine gute Passung gibt, der hat vielleicht da gar keinen Stress, der hat gar keine Probleme. Der hat eine Arbeit, in der er aufgeht, weil sie kreativ ist, sich genau auf ja mit seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten irgendwie optimal ergänzt und verträgt. Der hat eine Familie, die ihn da versteht oder die vielleicht genauso tickt und funktioniert. Der hat sonstige Privatleben, Hobbys und dergleichen, die ja auch genau zu dem passen, der hat sich das alles so richtig eingeteilt. Ja, der hat, es geht, es ist wunderbar, es funktioniert. Das ist halt innerhalb der Bedingungen, Parameter sozusagen, wie er das halt braucht. Ja, hat er jetzt kein ADHS? Also formal gesehen, nein, hat er dann nicht, weil er da kein Problem hat. Würde er jetzt aber in ein anderes Umfeld kommen, dann hätte er auf einmal ein Problem. Dann würde er eine Diagnose kriegen. Und da an der Stelle ist es für mich halt irgendwie ein bisschen krumm. Also da müsste man eigentlich, also ich finde immer, man muss das klarer differenzieren von den Begriffen und muss wirklich sagen, nee, du hast schon ADHS, aber du hast kein Problem. Und erst wenn du quasi ADHS mit einem Problem dazu hast, weil du mit der da leider nicht passenden Umwelt gesegnet bist, dann kriegst du eine Kassenleistung. Davor hast du einfach nur ADHS, aber das können wir schon mal testen. Ja, wäre auch schön. Und dann ist halt ein Kriterium eigentlich noch, es ist nicht besser erklärbar durch eine andere Störung. Und das kommt halt ein bisschen daher, dass man halt gerne sagt, naja, wir fokussieren auf das Hauptproblem, alles andere interessiert uns nicht. Das ist ein Phänomen, das ist auch mit Studien ab und zu nachgewiesen worden. Das passiert halt, deswegen werden halt auch gerne Leute einfach mal mit ihren sonstigen Dingen übersehen, da wird nicht feiner unterschieden. Und dann sammeln die erst peu à peu halt ihre Diagnosen auf. Das ist nicht unbedingt zielführend, aber ja, so läuft's halt. Man packt sich das größte, klar erkennbare Ding da drin und sagt, ja, das ist es wohl. Dann haben wir ja alles. Nee, ist vielleicht aber nicht so. Und da muss man gleichzeitig auch sagen, naja, was heißt nicht besser erklärbar? Also, es gibt halt Sachen, die ergänzen sich halt stark. Es gibt ja diese Überlappung, auf die ich dann noch komme, mit Autismus und mit ADHS, aber halt auch mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung und noch so ein paar anderen Dingen. So, wenn du es nicht jetzt alles gegenseitig erkennst, dann könnten jetzt, stell uns mal vor, du hast unterschiedliche Diagnostikanläufe. Das erste Mal ist ADHS, dann heißt, naja, das ist vielleicht doch eher dann irgendwie sowas wie komplexe posttraumatische Belastungsstörung, also damit ließe sich vielleicht dann doch besser erklären. Bist du dort, dann heißt irgendwie, ja, aber ist das wirklich, ich weiß nicht, es fühlt sich ja schon irgendwie so an, vielleicht haben sie da auch einfach eine Sozialphobie oder Autismus. Gucken sie mal da, dann bist du bei Autismus irgendwie, versuchst da eine Diagnose, heißt, ja, aber eigentlich, da sind viele Aspekte drin, das ist eigentlich eher jetzt ADHS irgendwie, also das fühlt sich gar nicht so unbedingt nur nach Autismus an. Das lässt sich besser mit ADHS erklären. So, dann kannst du immer im Kreis rennen und ja, oder du sammelst halt alle Diagnosen dann halt mit der Zeit ein. Und ja, die Wahrheit ist, dass es halt oft eine Kombination aus verschiedenen Sachen sind. Insofern ist halt dieses, naja, es darf sich nicht besser erklären lassen durch andere Störungen, halt schwierig, finde ich. Weil selbst wenn da halt nur ein Anteil von 30% ADHS in dem Problem steckt, das du halt vielleicht mit deiner Gesellschaft austrägst und 60% ist irgendwie Trauma und 10% sind halt dann Autismus. Ihr habt mitgerechnet? Die Geschichte ist ja, du solltest vielleicht trotzdem alle von diesen Dingen irgendwie anschauen, weil du kannst von allen diesen Seiten halt was tun und da unterstützen und beißt dir dann nicht ganz so sehr die Zähne aus. Ja, und du hast halt vielleicht einfach auch verschiedene Dinge und das ist jetzt zumindest schon mal der Fortschritt, dass man da jetzt besser geworden ist. Was ordnet man dem dann noch zu? Also ADHS, Kernsymptomatik heißt halt auch eben mal genau die Dysregulation von Aufmerksamkeit, also das ist nicht der Mangel, sondern es halt einfach dysreguliert ist, naja, oder halt anders funktioniert, wie ich vorhin erklärt habe. Dann halt die ganze Impulssteuerung, also dass du vielleicht halt auch mal emotionale Ausbrüche hast, das kann in verschiedenen Richtungen sein. Naja, da werden halt Emotionen nicht so stark unterdrückt, um gesellschaftskonform zu sein. Da guckst du halt auch mal einen Märchenfilm an und heulst drauf los, weil du emotional dabei bist. Oder du kriegst halt einen Wutausbruch, weil jemand dich nämlich gerade grob beleidigt und blöd angemacht hat. Jemand anders sagt, na, da steh doch drüber, da brauchst du doch nicht hier und so weiter. Und sagen kann, ja, aber diese Emotionen quasi, also diese Emotionsneutralität nach außen, ist halt eine Gesellschaftskonformitätsanforderung oft. Ja, die Emotionen zeigst du nicht. Du verlierst nicht das Gesicht, du bleibst nach außen neutral oder freundlich. Man könnte jetzt den neurotypischen, den Neurix-M-Menschen unterstellen, dass sie halt massiv maskieren. Aber das halt auf einer Ebene tun, die halt so in ihnen verankert ist, dass ihnen es nicht besonders schwer fällt. Und da unterdrücken sie einfach ja routiniert und mit niedrigem Energieaufwand quasi einfach konsequent ihre Emotionen oder sind gar nicht in der Lage, die nach außen so stark zu zeigen. Die sind nicht in der Lage, so fühlbar zu werden nach außen. Die sind mit denen vielleicht auch nicht so richtig im Kontakt. Die spüren die vielleicht selber nicht so stark, sondern halt nur so ein bisschen abstrakt, so ein bisschen, ja, ich glaube, ich bin jetzt wütend. Das könnte man auch unterstellen. Also das ist halt immer das Wichtige eigentlich. Du kannst es in beide Richtungen halt auslegen als einen Defekt, eine Abweichung, eine Anomalie. Dabei ist es halt einfach praktisch ein Unterschied, wie die Sachen sich ausdrücken. So von der Formulierung von der Symptomatik ist es aber halt eigentlich normalerweise immer von Neurix M, die halt auf andere Dinge gucken und sagen, oh, da ist was, was ist anders und falsch. Deswegen die Formulierung und ich gehe mal wieder drauf ein. Ja, dann Zeitgefühl instabil. Ja, Zeitgefühl anders, würde ich jetzt auch wieder sagen. Also es ist halt nicht so neutral abstrakt, sondern es geht halt auf die jeweilige Situation ein. Also es gibt Situationen, da ist halt Zeit, ja, fühlt sich sehr lang und zäh an quasi, da fällt es dir auf, da willst du auch aus der Situation raus. Also ich hatte das ja mal bei Chronos Ray ein bisschen erklärt, was da die Zusammenhänge sind. Norris, Menschen fühlen das halt nicht so stark. Die sind auch da nicht so stark im Kontakt quasi mit diesen Aspekten, sondern sehen das neutral. Also man kann nur eine halbe Stunde, ist aber eine halbe Stunde. Ist egal was. Und ganz so ist es nicht, aber so in der Tendenz neigen die eher in diese Richtung. Ja, und dann Motivation, Stimulus abhängig. Ja, genau. Das ist halt auch eine Kernsymptomatik und da kommen wir ja dann schon eher zusammen auch, dass man wirklich sagt, genau das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Was sind deine Motivationsfaktoren? Wie wirst du durch was stimuliert? Intrinsische Motivation, insbesondere emotionale Relevanz, die sich da entfaltet. Und dadurch sind eben halt exekutive Funktionen beeinträchtigt. Naja, exekutiven Funktionen werden halt nur unter Bedingungen freigeschaltet, ermöglicht. Du tust dir dann halt schwer mit irgendwie was beginnen oder ja priorisieren, also indem du sagst irgendwie, ja, alle Sachen fühlen sich gleich wichtig an. Ja klar, weil die haben alle emotional, sind die geschmacksneutral quasi. Die haben alle gar keine Priorität eigentlich, aber jetzt sollst du da irgendwie priorisieren. NoXM-Menschen machen das halt aufgrund von sehr abstrakten Betrachtungen, sagen, ja, nüchtern betrachtet muss das da zuerst und dann das und so weiter. Das können jetzt NoXA-Menschen auch, die sind ja nicht doof, aber sie kriegen das dann nicht verkoppelt halt. Sagen dann, ja, ich weiß, dass das wichtig ist und so weiter, aber ich bekomme die Ressourcen dafür leider trotzdem nicht. Das ist so ein bisschen wie, wenn du halt ja in einer Abteilung oder ein Projekt bist oder sowas, Projektleiter vielleicht oder ja, und das in einer größeren Firma, wo da größere Strukturen sind und da gehst du hin und sagst, ich brauche für das Projekt aber hier noch Ressourcen. Das müssen wir machen. Und dann kriegst du von oben diese Ressourcen nicht genehmigt. Und dann sagst du, ja scheiße, ich kann es nicht anfangen. Ich kann so ein bisschen versuchen, mich da trotzdem hinzu oder ich kann die Leute überzeugen und da Arbeit leisten, damit ich das Projekt da genehmigt kriege und die Ressourcen freigegeben kriege. Aber bevor das nicht passiert, kann ich nicht anfangen. Ich würde ja gerne. Ja, ich würde gerne. Ich habe verstanden, dass ich es machen muss, aber ich krieg's nicht hin. Und das sind eigentlich exekutive Dysfunktionen. Insofern kannst du sagen, Managementproblem. Das Problem liegt weiter oben. Insofern ist dieser Firmenvergleich immer schön. Ja, Exekutive, Executive Abstract und so weiter, das sind ja im Prinzip die Manager. Mittleres Management oder so, oder vielleicht auch oberes Management, je nachdem, wie du es halt verstehen willst. Das gibt dir einfach die Ressourcen nicht frei. Was sind die exekutiven Dysfunktionen? Du kriegst da nichts freigeschaltet. Wobei, ja, je nachdem, was für ein Modell von Gehirn und ich habe es zum Teil auch schon anders erklärt und verwendet, wo wirklich die kognitiven Sachen dann wirklich die exekutive sind. Strapazieren wir das Beispiel hier nicht genauer. Ich müsste sehr viel größer ausführen, um es dann irgendwie wieder stimmig zu machen. Merken wir uns einfach, wir kriegen Ressourcen nicht freigegeben, dann geht's halt leider nicht. Dann müssen wir erst quasi interne Überzeugungsarbeit leisten, dass wir die Ressourcen halt bekommen, dann werden die freigeschaltet, dann kann unser Gehirn halt aktiv die Steuerimpulse quasi senden und da loslegen. Und vorher fehlt es einfach an sowas wie Dopamin zum Beispiel. So, wie sieht's jetzt aus mit Autismus-Spektrum-Störung? Das wird auch gerne abgekürzt mit ASS, Autismus-Spektrum-Störung. Oder im Englischen halt mit ASD, also Autism-Spectrum-Disorder. Ja, das ist ja die Störung, ist immer die Disorder, deswegen wird das S dann zu D, sind wir so umgekehrt halt. Wieso überhaupt Autismus-Spektrum-Störung? Jetzt kommt ihr da ja und sagt, ja, ich dachte, das ist Autismus halt einfach. Dann jeder, der sich ein bisschen näher damit beschäftigt hat, ist dann auch auf andere Begriffe gestoßen, die es da gibt. Dass es da verschiedene Arten von Autismus irgendwie gibt. So wie es bei ADHS halt verschiedene Arten gibt. Letztlich hat man das ja alles zusammengefasst zu Autismus-Spektrum, weil man keinen richtigen Sinn mehr drin gesehen hat, diese künstliche Unterscheidung zu machen. Da gibt es zwar Unterschiede, aber das ist halt oft graduell und fließend halt. Und insofern ist dieser Spektrumsbegriff halt auch stark entstanden, dass man halt im Spektrum ist, heißt dann oft, dass man neurodivergent ist, aber eigentlich kann man das Ganze auch als ein riesiges, großes Spektrum sehen. Auslegungssache ein bisschen. Oder Begriffsbildungssache. So, was ist jetzt zwingend erforderlich bei Autismus-Spektrum? Tja. Man sagt so schön, qualitative Unterschiede in sozialer Kommunikation und Interaktion. Was heißt denn jetzt das? Man kann, ja, du hast halt den geileren Smalltalk, wenn du halt NeurXM bist. Könnte man sagen. Hat die Qualität der sozialen Interaktion bei Menschen mit Autismus, Spektrumstörung eine niedrigere Qualität? Also offiziell ja, Das ist aber halt eine Sichtweise von NorexM auf die Menschen mit Autismus. Die gucken sich das an und sagen, oh, die Armen, die tun sich aber schwer. Die haben da nur eine ganz niedrige Qualität an sozialer Interaktion. Wenn ich so wenig soziale oder so schlechte soziale Interaktion hätte, da wäre ich aber sehr unglücklich. So muss man sich das ungefähr vorstellen, was die Betrachtung ist. So, was passiert jetzt da? Naja, die Hintergründe werden nicht so richtig beleuchtet jetzt erstmal. Wir können das hier natürlich tun. Aber schauen wir mal weiter. Restriktive, repetitive Muster, also Verhalten, Interessen, Wahrnehmung sind halt oft irgendwie immer so dasselbe, immer das Gleiche irgendwie. Da wird in gewohnten Bahnen möglichst wenig Neues irgendwie, klare Muster, klare Strukturen, wenig Überraschung. Wird aber auch nicht erklärt so richtig, beziehungsweise man kann es erklären, aber es ist halt diese Betrachtung von außen, hey, die machen immer dasselbe, die machen immer das Gleiche. So, also vielleicht gehen wir jetzt doch mal an der Stelle rein, bevor wir dann noch mehr so Oberflächensachen anhäufen. Diese repetitiven Muster, woher kommt's? Naja, das ist halt einfach, du nimmst halt Komplexität raus. Also, wenn du halt immer die gleichen sozialen Interaktionen halt abspulst oder das gleiche, dein Alltag immer gleich gestaltet, du nimmst Komplexität raus. Das hat mehrere Vorteile. Das hat auch übrigens bei ADHS Vorteile. Wenn du immer alles gleich machst, musst du nicht immer dauernd neue Entscheidungen treffen. Also wenn Priorisieren ein Problem für dich ist mit ADHS und du hast nur gleiche Klamotten im Schrank, dann musst du dich da nicht entscheiden. Ein Komplexitätsproblem rausgenommen. Ansonsten stehst du vorm Schrank und sagst, oh Gott, was soll ich heute anziehen? Und ich weiß gar nicht irgendwie, ich habe gar kein Gefühl dafür. Du hast kein Gefühl dafür, dann kannst du auch nicht entscheiden. Dann kannst du würfeln, dann musst du den Würfel daneben hinlegen. Dann geht's auch wieder. Ansonsten ist es gut, wenn du sagst, nö, du nimmst einfach die Entscheidung daraus. Und für Autismus ist es so ähnlich halt, dass du sagen kannst, Sachen sind halt, die werden sehr detailliert wahrgenommen. Da werden auch sofort versucht, irgendwelche Muster zu bilden, also zumindest ein typisches Verhalten. Das heißt, aus vielen feinen wahrgenommenen Details dann irgendwelche Muster zu bilden, kann ganz schön anstrengend sein, weil es vielleicht halt nicht so leicht ist, da Muster zu bilden, weil vielleicht einiges wirklich zufällig ist. Ja, also du nimmst Details wahr und denkst dir halt dann bei irgendeiner Auflistung irgendwie, das eine Mal ist halt mit zwei und das andere Mal mit drei Strichen irgendwas da durchgestrichen. Da muss es einen Unterschied geben. Wie ist genau der Unterschied? Verdammt nochmal, wie ist die Regel? Lass mich mal überlegen. Das ist dort so, das ist dort so. Ja, dann bist du in einem Problem drin, dass jemand anders überhaupt nicht wahrnehmen kann, weil der überhaupt nicht realisiert, dass es mit unterschiedlichen Strichen und der sagt, ach, das kann ja nicht so wichtig sein, weil das checkt doch eh sonst keiner. Also es ist wahrscheinlich völlig egal. Da ist dem halt einmal irgendwie, sind immer zwei und einmal drei Striche da irgendwie beim Durchstreichen oder irgendwas. Doch, ist doch wurscht. Ja, das ist anstrengend. Also versuchst du halt solche Fallen und so weiter, die ja überall lauern können, irgendwie, die überall Energie ziehen und so weiter, halt zu vermeiden, indem du sagst, nö, wir haben da ein ganz klares Setting irgendwie. Es sind immer die gleichen Schemata, auch irgendwelche Auflistungen, die werden nicht irgendwie neu gemacht. Es wird immer nach dem gleichen Verfahren hier gemacht irgendwie, weil das kenne ich dann, das weiß ich, das verstehe ich. Bei einem anderen tue ich mir schwer, es zu verstehen, weil ich sofort irgendwie denke, es ist was Mordskomplexes, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Aber ich stecke da viel zu viel Aufwand eigentlich rein, mir komplexe Sachen anzuschauen. Gleichzeitig sind das ja aber Leute, die eben in der Lage sind, hochkomplexe Dinge mit sehr vielen feinen Details zu erkennen und da tolle Muster drin zu bilden. Menschen scheitern da dran einfach kategorisch. Die tun sich dann auch leicht damit. Die sagen einfach, kapiere ich nicht. Ist ein bisschen auch ein bisschen ableistisch in die andere Richtung natürlich jetzt gesprochen, aber die haben da wenig Problem damit. Die können einfach davon ausgehen und sagen können, das kapiere ich nicht und das kapieren viele andere auch nicht und deswegen müssen wir es nicht kapieren. Der Autist, der kann das aber halt. Aber tut sich halt dann schwer, diese Menge an Energie und so die Ressourcen halt ständig dafür aufzubringen, das zu tun. Also vereinfachen wir restriktive, repetitive Muster, alles andere macht uns potenziell Angst. Angst, warum? Weil Überforderung. Das ist genau dieses Schemata. Wenn du halt dauernd irgendwie, das ist wie, stell dir vor, du musst dauernd irgendwie eine neue Sprache lernen oder sowas. Das überfordert dich halt auch. Das ist halt riesen Ressourcenaufwand und jeder andere sagt, wo hast du das Problem? Überleg dir mal, du müsstest immer eine neue Sprache lernen, damit irgendwie kommunizieren. Alle anderen, weiß ich, machen das irgendwie easy oder kommen damit irgendwie klar und verstehen gar nicht, wo dein Problem ist. Und du fühlst dich nur noch überfordert. Irgendwann sagst du, nee, ich bleib jetzt immer bei derselben Sprache oder vielleicht zwei verschiedene Sprachen, okay, aber mehr nicht, bitte. Immer dieselben. Dann sagen die, ah, wie langweilig, immer dasselbe. Und dann kann, ja, aber alles andere überfordert mich halt. Dann kann, ja, Autisten sind immer schnell überfordert. Die können nicht so viel. Und dann kann, ja, doch, lernen die Sprache nämlich so richtig intensiv, wenn sie lernen. Du lernst nur als Norix M-Mensch also die wichtigsten 20 Floskeln und da denkst du, du kennst die Sprache. Der Norix M-Mensch, der macht das richtig tiefgehend und erreicht ein Niveau vielleicht, was schon fast an einen Muttersprachler rankommt irgendwie. Und das ist sein Verständnis von Sprache lernen. Und damit ist der natürlich überfordert, wenn er da irgendwie dauernd irgendwie eine neue lernen soll. 20 Floskeln gelernt würde der auch kriegen, aber so funktioniert sein Gehirn nicht, diesen Bezug hat er nicht. Das sieht er nicht als ja relevant an, der steigt da tiefer ein quasi. Ja, insofern qualitative Unterschiede in sozialer Kommunikation ist genau dasselbe Problem. Du tust dir halt schwerer mit sozialer Kommunikation. Ich habe das ja an ein paar Stellen auch erklärt, auch gerade bei der Frage oder bei der Sache Autisten emulieren im Prinzip halt nur ihre soziale Interaktion. Das ist halt aufwendiger, wenn man das auf die Weise machen muss oder macht. Das ist zwar hochgradig flexibel und anpassungsfähig und eine echt tolle Leistung. Da könnte man auch ganz andere Sachen. Also wenn irgendjemand mal mit Alien in Kontakt treten muss, mit einem völlig fremden Wesen oder sowas und da versuchen muss zu kommunizieren, bitte nimmt Autisten. Die haben eine Chance an der Stelle. Weil die haben diese Herausforderung eh schon ständig und die haben da echt tolle Fähigkeiten gelernt. Norix Image ist damit gnadenlos überfordert und würde halt irgendwie in Standardschemata irgendwie reinfallen und irgendwie komplett versagen. Bisschen böse gesagt jetzt, aber tatsächlich haben Autisten da höhere Fähigkeiten und bessere Chancen. Aber im normalen Umgang halt mit Norix Menschen tun sich halt ein bisschen schwer. Ja, gehe ich jetzt nicht nochmal detailliert drauf ein, könnt gern die Episode nochmal rausziehen, dass Autisten ihre soziale Interaktion da simulieren. Ja, und dann wird das Ganze halt auch noch als entwicklungsneurologischen Ursprung halt gesehen, der auch irgendwie da vorliegen muss. Da könnte man jetzt auch länger drüber reden. Ich umschiffe das hier mal elegant, indem ich nicht drauf eingehe, weil sonst wird es wirklich sehr lang. Ist komplex, diese Feststellung oder Frage oder dieses Kriterium halt an dieser Stelle reinzupacken. Zumindest heißt es auch, dass die Symptome halt schon früh angelegt sein müssen. Also das kann zwar spät sichtbar werden, aber muss früh angelegt sein. Ja, das deutet halt auch Tennessee wieder darauf hin, dass man ganz klar Autismus-Spektrum-Störung halt auch was primär Genetisches sieht, wobei gleiches Ding, was hier gilt. Natürlich auch frühkindliche Traumata sind ja auch schon da die ganze Zeit. Auch epigenetische Faktoren sind schon da die ganze Zeit. Es kann sich damit überlappen. Also hilft's uns wirklich, hilft's uns nicht. Aber zumindest wenn es erst sehr viel später auftritt, das heißt, wenn die Menschen das halt erst mit Anfang 30 zeigen oder Anfang 40 auf einmal, ist es ja nicht verkehrt zu mutmaßen, dass dann an diesem Lebensabschnitt etwas passiert sein könnte oder müsste, was diese Auswirkung hatte. Und sowas ist eben halt bei Autismus oder auch ADHS halt eher nicht bekannt oder nicht vermutet. Also das ist nicht das Verständnis davon, dass dann weiter hinten raus irgendwas passiert. Also ich sag mal ganz böse, dass man irgendwie mit 35 geimpft wird und auf einmal bist du Autist. Das ist so in dem Verständnis oder in dieser Begriffsbildung von Autismus nicht möglich. Das gibt's da nicht und da ist auch es gibt auch keine tollen Grenzfälle oder sowas. Man kann, vielleicht ja doch, das sind nur verschleiert oder vertuscht oder sagen, nein. Das ist halt einfach schon da, die ganze Zeit. Ansonsten gibt's vielleicht andere Faktoren, dass du sagen kannst, klar, kannst du mal irgendwelche Veränderungen, Persönlichkeitsveränderungen, sowas durchmachen, aufgrund von Erkrankungen, aufgrund von Schäden im Gehirn, aufgrund von anderen Impulsen, aufgrund von Psychosen und sonst was. Das wirkt sich dann aber halt anders aus. Das ist nun mal halt auch an anderen Punkten nicht wie Autismus. Aber um das halt nochmal leichter unterscheiden zu können, hat man halt dieses Kriterium eingefügt, zu sagen, nein, es muss schon früh angelegt gewesen sein. Ja. Und dann sind halt wirklich die Kernsymptome auch eigentlich fast nur auf dieses Soziale halt. Also soziale Signale werden halt anders verarbeitet, heißt dann halt offiziell. Oder Reizverarbeitung ist halt atypisch. Anders als bei Norix M, kann man einfach zusammenfassen. Es gibt halt diesen Detail- und Musterfokus. Ja, ich könnte auch sagen, also eine höhere Fähigkeit, irgendwie so Muster halt zu erkennen, die halt bei Norix M-Menschen halt irgendwie fehlt. Und dann halt eine andere Theory of Mind-Strategie, die eher kognitiv als intuitiv ist. Also so wird es beschrieben. Autisten haben eine andere Theory of Mind-Strategie, kognitiv statt intuitiv. So, jetzt erinnern wir uns auch wieder an das, wo ich gemeint habe, Autisten emulieren im Prinzip ihre soziale Interaktion. Das ist genau das. Die machen das in der Kognition, also Theory of Mind erstmal vielleicht noch kurz erklärt, meint, dass man ja die Theorie des Geistes, also Theory of Mind, meint im Sinne von Geist, Verstand oder sowas. Und man macht eine Theorie über den Geist oder Verstand von einer gegenüberliegenden Person. Also du triffst jemand und dann machst du dir eine Theorie davon und überlegst, wie dessen Geist und Verstand wohl funktioniert. Was will der von mir? Was ist seine Intention? Was ist seine Motivation? Was will der mir sagen? Das sind so Dinge drin. Was treibt den? Was hat der gerade für Bedürfnisse? Wie fühlt er sich gerade? Geht es ihm gerade gut oder schlecht? Aus welcher Emotion heraus agiert der gerade? Wo fühlt er sich bedrängt? Fühlt er sich bedrängt irgendwie? Will der was Bestimmtes? Was will der? Das sind diese ganzen Sachen. Und ja, Autisten benutzen da stärker die Kognition. Warum machen sie das? Naja, das Intuitive ist ihnen nicht zugänglich bei NeuroXM-Menschen, weil die halt anders funktionieren. Also weichen sie halt aus auf die Kognition. Die ist zwar langsamer und wesentlich aufwendiger, ist dafür aber halt, die kann mehr. Die kann sich da stärker auch auf alles mögliche andere anpassen. Die könnte sich eben halt auch eher auf was völlig Fremdes anpassen, wie ein Alien oder sowas. Und das macht aber halt wiederum ein Problem. Ja, es dauert immer so ein bisschen länger in der Verarbeitung. Dadurch ist die soziale Interaktion vielleicht auch so ein bisschen merkwürdig, so verzögert, so komisch. Das irritiert viele dann schon. Es braucht aber auch einfach mehr Ressourcen. Das heißt, die Leute erschöpfen schneller. Das ist auch gut erklärbar an der Stelle. Ist eigentlich auch nicht schlimm, aber dadurch haben sie halt nicht die große Kapazität. Die können halt nicht, morgens irgendwie bei einer großen sozialen Runde, dann mittags irgendwie noch und dann abends noch der große Empfang und mit viel Stimmgewirr vielleicht noch. Da ist die Frage Reizfilterstörung oder Wahrnehmung von den Sachen, die auch anders ist. Und dann wird es halt für die einfach zu anstrengend, das packen die nicht mehr. Das heißt, die müssen da einfach raus. Die flüchten halt dann davon, wenn sie es können und dürfen und hinkriegen. Dann gehen die da eher raus, weil sie sagen können, okay, die Belastung war jetzt zu lang, zu groß. Ich muss jetzt da raus. Es funktioniert schon, aber ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen einen Tag Ruhe und übermorgen, da kann ich dann schon wieder, da bin ich auch richtig aktiv und da kann ich richtig viel und kann ich vielleicht auch gut auf Leute eingehen und so. Aber ich mache das halt über einen anderen Mechanismus. Ich mache das nicht intuitiv, ich mache das kognitiv stärker. Und bin dadurch aber halt auch anpassungsfähig an verschiedenste Leute. Dadurch komme ich mit sehr vielen sehr gut klar. Es kostet mich aber Energie. Und ja, es gibt Verzögerungen, die machen es vielleicht auch für die anderen ein bisschen komisch. So, und müssen jetzt NeuroXM-Menschen sich quasi in das hineindenken oder ja so agieren wie Autisten, ja, dann hätten die genauso Schwierigkeiten. Wahrscheinlich sogar deutlich größere, weil sie es ja nie in ihrem Leben geübt haben und gemacht haben. Aber es wäre für sie ja ein Zugewinn. Also ist die Frage, jetzt können NeuroXM-Menschen das genauso gut. Das müsste man mal experimentell, glaube ich, einfach anschauen. Oder sind sie vielleicht gar nicht dazu in der Lage? Ich würde es mal aber unterstellen, vielleicht sind sie schon dazu in der Lage. Vielleicht nicht ganz so gut, aber wahrscheinlich schon. Und dann würde es sie aber Energie kosten. Und dann würden sie auch merken, dass sie halt nach 2 Stunden halt irgendwie erschöpft sind, irgendwie, wenn sie das machen müssen. Und dann können sie vielleicht mal nachvollziehen, welches Problem Autisten haben. Ja, und insofern haben wir aber auch beide Sachen mit ADHS und Autismus halt viele Überlappungen. Also wie gesagt, sowas wie Reizüberflutung, woher auch immer, sowas wie Erschöpfung kann halt auch, woher auch immer auftreten. Also das kann halt eben durch diese sozialen Interaktionen, die man halt irgendwie kognitiv abarbeitet sein. Das kann aber auch dadurch sein, dass man halt sich ständig motivieren muss, also um Ressourcen intern halt kämpfen muss, die man halt kriegt, um halt die exekutive Funktion halt irgendwie zu gewährleisten, um die Freigabe zu kriegen vom Gehirn halt irgendwas tun zu dürfen. Da musst du drum kämpfen die ganze Zeit. Du musst irgendwelche Priorisierungen herbeiführen. Das musst du kognitiv machen. Das kannst du nicht intuitiv machen. Du musst dein Zeitgefühl immer wieder anpassen an Sachen. Das musst du kognitiv machen. Das ist nicht intuitiv, weil das Intuitive funktioniert zwar gut, aber es passt nicht zu dem, wie von außen halt das vorgegeben und gewünscht ist. Du hast emotionale Dysregulation. Naja, du bist mit deinen Emotionen stark in Kontakt und unterdrückst die aber halt nicht so gut. So, also es kommt viel bei dir an Emotionen und das die ganze Zeit zu unterdrücken wäre sehr aufwendig. Bei NeuroXM-Menschen kommt schon mal gar nicht so viel an Emotionen an und sie haben vielleicht auch ein bisschen bessere Fähigkeiten, Sachen zu unterdrücken. Ja, Schlafstörung ist auch noch so ein wichtiger Punkt. kann mit verschiedenen Dingen zu tun haben und da muss man, glaube ich, immer eine eigene Folge zu machen. Und Schlafstörungen sind tatsächlich ein großes Thema. Und sagen wir es mal so, wenn du halt nicht genügend schläfst oder das nicht genügend klappt, dann kann das halt zusätzlich Stress machen. Und du bist halt erschöpft, du bist dann erst recht nicht in der Lage, Sachen zu leisten. Und wenn du mal so richtig übermüdet warst, die meisten Eltern kennen das, aber du kannst es auch aus vielen anderen Kontexten kennen, dann merkst du, wie krude deine Gedanken zum Teil werden und wie bescheuert du zum Teil wirst und wie schwer du dir erst recht mit allen möglichen Sachen tust und wie seltsam sich Dinge anfühlen. Das macht es insgesamt nicht besser. Das macht eigentlich alles deutlich schlimmer, wenn du nicht genügend Schlaf bekommst. Und insofern ist es halt wichtig, dass du regelmäßig gut schläfst. Und wenn es aber halt nicht klappt in unserem sozialen Kontext, in unserem Arbeitsumfeld und so weiter, dann ist das halt schon mal so ein Grundproblem, was halt einiges andere dann halt auch erst recht schwer macht, obwohl es ansonsten vielleicht möglich wäre. Also wir sehen, das hat so ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen, wie sich ADHS und Autismus-Spektrum zeigen. Es lässt sich aber halt auch miteinander verbinden. Das ist eigentlich halt das Wesentliche. Und ja, wenn jetzt diese sozialen Probleme nicht so stark vorliegen quasi, dann sagt man halt immer, ja, ist wohl doch eher ADHS. Wenn aber halt soziale Probleme vorliegen und halt sowas wie Impulssteuerung, exekutive Sachen, Motivationsgeschichten vielleicht ein bisschen besser funktionieren, dann sagt man halt eher, es ist jetzt Autismus-Spektrum, aber eigentlich, mein Gott, naja, also die Übergänge sind eigentlich fließend, kann man sagen. Und du hast oft Überlappungen und das zeigt sich auch bei mehr und mehr Menschen, die halt wirklich beide Diagnosen kriegen. Oder Menschen, die halt erst eine haben und dann den dringenden Verdacht, dass es auch das andere ist. Also typischer Weg ist eigentlich ADHS zuerst und dann, gerade mit Medikamenten, merkst du, da ist auch noch was anderes drunter. Weil ja die ADHS-spezifischen Sachen, die kann man mit Medikamenten so ein bisschen kompensieren. Zum Teil klappt das zumindest. Und dann merkst du, ich habe aber noch weitere Sachen. Dann sagst du, okay, das sind jetzt wohl Anteile und das deutet das vielleicht eher auf Autismus hin. War aber schon beides da. Und ich glaube, das ist noch bei viel mehr Menschen da. Und man sollte das nicht so stark trennen eigentlich, sondern sollte das immer miteinander denken und dann vielleicht aber halt sagen, naja, da sind jetzt kaum Aspekte drin, die man jetzt früher Autismus zugeordnet hat, oder da sind jetzt kaum Aspekte drin, die man früher ADHS zugeordnet hat. Aber wir denken das immer als ein Gesamtding, als ein Gesamtspektrum eigentlich dabei. Und das ist ja auch das, was letztlich ADHD halt sagt oder macht, dass man sagt, nee, ist beides kombiniert halt. Wie sich das dann exakt auswirkt beim Einzelnen, ist ja aber trotzdem unterschiedlich. Es gibt ja nicht das Spezifische, dass man sagen kann, ADHS und Autismus zusammen mit ADHD, das ist jetzt eine ganz spezifische Sache, die sich von ADHS alleine oder von Autismus alleine total abgrenzt. Das tut's nicht. Es überlappt sich ja. Das ist ja der Überlappungsbereich quasi, nennt man einfach so. Oder dieses gesamte Größere nennt man halt einfach so. Und da drin gibt es viele Spielarten und viele Dimensionen, in denen sich was verändern kann oder unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Was oft dann bei diesem ganzen Thematik auch noch übersehen wird, ist halt dieser ganze Trauma- und Entwicklungstrauma-Bereich, der mindestens mal verstärkend wirken kann. Je nach Definitionsauslegung ist aber vielleicht halt auch Teil dessen, was dann in so einer Diagnose drin landet. Also man muss es zumindest immer mitdenken und muss sich dafür entscheiden, wie man damit umgehen will. Natürlich kann man Trauma oder Entwicklungstrauma oder frühkindliches Trauma, aber auch andere Trauma-Folgestörungen, die kann man anders angehen, als das jetzt mit ADHS ist. Und das ist natürlich blöd für jemand, der wirklich diese Faktoren zum Beispiel nicht hat, wenn er dann seine Kindheit aufarbeiten soll und dann aber da nichts findet. Es kann aber auch sein, dass er erstmal sagt, das ist total blöd und ich finde doch da nichts und er findet da doch was, weil das nämlich so gut verdrängt ist. Und er dann merkt, oh, das war aber der viel größere Faktor als diese genetischen ADHS-Faktoren. Insofern ist es halt schwierig, von vornherein immer zu sagen, wie man damit umgeht. Aber da gibt es unterschiedliche Ideologien. Auch unter Experten, was es nicht leichter macht. Ich, für meinen Teil, ich sag mal, aus meiner Geschichte und aus dem, was ich bisher mit Leuten in Kontakt war und gelernt habe, kann sagen, ich würde immer diese drei Themen ADHS, Autismus-Spektrum und Trauma in Kombination anschauen oder sehen oder als potenziell relevant ansehen. Wie stark oder wenig das dann auch im Einzelnen immer verteilt ist, aber die Chance, dass alles drei irgendwie eine Rolle spielt, ist höher, als dass nur zwei oder nur eins davon eine Rolle spielt. So würde ich das sagen. Das heißt, die höchste Wahrscheinlichkeit von diesen ganzen Kombinations- oder Auftrennmöglichkeiten ist wirklich, dass alles drei eine Rolle spielt. Ja, es kann auch noch stärker oder schwächer, aber es spielt meistens alles drei eine Rolle. Das ist mein Gefühl und meine Erfahrung. Das ist nicht statistisch belegt, weil ich habe keine ordentliche Referenzgruppe. Das mag einen Bias geben, also ein Bias, eine Verzerrung quasi, dass es halt bestimmte Gruppen von Leuten schon mal sind, von denen man das eher erfährt. Aber ja, dann das sind da vielleicht auch die besonders nach Antworten suchen. Insofern guckt immer auf alles drei, ist mein Tipp eigentlich. Und auch so andere Sachen, das sind aber eher so, ja, allgemeinere Sachen. Also man spricht ja auch entweder von Syndromen oder Symptomen oder das sind nicht alles eigene Diagnosen, aber ich weiß gar nicht, ob das eigentlich schon. Aber ist ja auch eine Frage der Begrifflichkeit. Also sowas wie PDA. Pathological Demand Avoidance. Also man vermeidet, ja, dass man bestimmte Dinge irgendwie machen muss. Man geht denen aus dem Weg. Man findet Gründe, warum man sie nicht machen muss. Man arrangiert es so, dass man sie nicht macht, weil man schon ahnt, dass es einen irgendwie überfordern wird. Weil man ganz intuitiv schon weiß, dass es halt total stressig ist, aber es vielleicht noch nicht verstanden hat. Ja, keine Ahnung. Schon wieder eine Hochzeit, wo du irgendwie hinfliegen musst und dann so ein neues soziales Umfeld und so weiter, kaum Rückzugsmöglichkeiten, anstrengend, stressig, überfordert dich wahrscheinlich. Dann findest du Gründe dafür, wieso du da nicht hin kannst oder musst. Das kann so weit gehen tatsächlich, dass du vielleicht sogar krank wirst davor. Es gibt da eine Verbindung zwischen Körper, Geist, Seele. Es ist nicht getrennt voneinander und das kann so weit gehen, dass du dich wirklich krank fühlst oder auch sowas wie krank wirst, um diese größere Bedrohung, diese größere Überforderung halt irgendwie zu umschiffen oder zu vermeiden. Also es ist aber auch nochmal in sich komplexer. Also ich habe es ein bisschen stark vereinfacht erklärt mit dem PDA, aber so grob in die Richtung, diese Pathological Demand Avoidance, ja, die beschreibt grob zumindest das halt. Alexithymie hatte ich gesagt, da könnt ihr vielleicht, wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, auch mal anhören, irgendwie All Emotions Are Valid. Kam es noch woanders vor, aber es ist aus der ersten Staffel. Das heißt im Prinzip also eigentlich, dass man keinen Bezug zu seinen oder anderen Gefühlen hat oder sowas, aber ja, das kann man auch ein bisschen erklären, dass halt einiges einfach grob durcheinander geraten ist, indem man halt auch falschen Input von außen bekommen hat, der überhaupt nicht zu dem passt, was man so fühlt. Ist in sich komplexer. Gehen wir jetzt auch nicht darauf ein. Insgesamt alles, was mit Schlaf-Wachrhythmus zu tun hat. Natürlich, also nicht nur, dass du zu wenig Schlaf kriegst, sondern auch, dass du nachts dann halt irgendwo mal aufwachst, dafür dann halt aber am Nachmittag irgendwie um drei halt irgendwie todmüde bist und eigentlich mal schlafen müsstest. Das spielt da auch alles mit rein und macht es eben halt schwieriger. Und dann insgesamt halt, dass das autonome Nervensystem halt oft unter Dauerstress steht. Das kann auch ein Resultat sein aus diesen anderen Dingen. Es kann aber halt auch dazukommen und die anderen Dinge erschweren. Es kann einfach ja daneben stehen als zusätzlicher Belastungsfaktor vielleicht. Das hat zum Teil genetische Ursachen, das hat aber auch zum Teil halt kausale Ursachen im Sinne von das eine bedingt halt das andere. Das ist komplex, aber es tritt relativ häufig auf und sollte man immer im Blick behalten und mit angucken. Und Dauerstress ist halt schwierig. Dauerstress ist für jemanden mit Autismus-Spektrum halt häufig so. Aufgrund der komplexen Umgebung, die ihm halt Angst machen kann. Es kann aber halt auch aus Traumafaktoren irgendwie eine Rolle spielen. Das kann sich alles ergänzen und eine große Mischung machen und dann, ha. Ja, und dann ein ganz interessanter Teil, Geschlechtsunterschiede. Was heißt denn das jetzt? Und da müssen wir auch mal eine größere Folge machen. Also, dieser gesamte Themenkomplex Geschlechtsidentität. Und jetzt sage ich mal, die neurotypische oder Neurix-M-ID ist ja, es gibt genau zwei Geschlechter, Mann und Frau. Es leben immer genau Mann und Frau zusammen, also ein Mann mit einer Frau. Männer lieben immer Frauen, Frauen lieben immer Männer. Fertig, aus, Ende. Alles andere ist zu viel, zu komplex. Kann ich nicht vorstellen, ist doch unnatürlich, kann doch gar nicht sein. Wie gesagt, ich meine eigene Folge dazu. Man kann aber sagen, dass gerade in diesem ganzen Bereich, Neurix A, diese sehr stark reduzierte Sichtweise nicht vorhanden ist. Das heißt, dieses Defizit eigentlich, sich überhaupt irgendwas anderes vorstellen zu können oder irgendwas anderes als, also damit umgehen zu können oder als normal ansehen zu können, ist nicht da bei Neurix-M-Menschen. Und bei Neurix-A ist es halt da. Und Nebenbemerkungen an der Stelle, wer hat nun recht? Naja, die Wissenschaft oder auch wenn du einfach in die Tierwelt guckst oder auch ein bisschen in die Geschichte der Menschheit und dergleichen, liegt eindeutig auf der Linie der Neurix-A-Menschen. Und für die sind ja diese Konstrukte mit, es gibt Mann und Frau sind zusammen, ein Mann mit einer Frau oder sowas, ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie falsch wirkt oder sowas. Das ist aber halt nur ein Teil da drin. Und das wird ja oft missverstanden, dass man sagen kann, da geht's nicht nur drum. Bei Regenbogenflaggen geht's nicht darum, dass da quasi, also aus meiner Sicht zumindest, da geht's um wirklich dieses Gesamtspektrum halt wieder und dann ist das halt ein Teil da drin und das ist ja okay. Ja. Es schreit nach einer eigenen Folge dazu. Ja, und dann, was dann noch halt in dieser Konstellation oft übersehen wird, ist halt wirklich, dadurch, dass du halt so viel Energie halt aufwenden musst, halt, um mit deinem sozialen Umfeld zurechtzukommen, ist halt ein Resultat oft Burnout, Depression und potenziell auch Suizidalität. Das heißt nicht immer, dass das sehr konkret sein muss, aber das kann auch so abstraktere, latente Vorstellungen natürlich sein, die in diese Richtung gehen. Das sollte man immer kritisch angucken und da ist aus meiner Sicht halt oft dieser Scham- und Schuldkomplex irgendwie sehr wichtig, den wir uns in dieser Folge auch, in dieser ganzen Staffel auch noch ein bisschen näher anschauen werden. Dass man davon wegkommt, dass man immer in sich selber das Problem sieht, nur weil man es von außen gesagt kriegt. Und das ist schwierig, aber da ist für fast die beste Heilung oder die beste Unterstützung, die man bekommen kann, sich halt ähnliche Leute zu suchen. Also jemand mit Autismus-Spektrum fühlt sich mit anderen Leuten mit Autismus-Spektrum-Störung besser aufgehoben und genauso ist es mit ADHS oder in der Kombination oder sowas. Und wie gesagt, da überlappt sich ja viel. Also das heißt, egal was für eine zum Beispiel Selbsthilfegruppe oder sonst was ihr in diesem Bereich da irgendwie findet, habt ihr eine gute Chance, dass ihr da überwiegend Leute habt, mit denen ihr ein bisschen besser klarkommt als sonst in eurem Alltag und mal seht, aha, es liegt dann doch nicht an euch. Es liegt halt einfach am Umfeld, das hat ein Problem. Das ist der wichtige Schlüssel an der Stelle. Diese Erfahrung muss man mal machen. Die empfehle ich auch jedem, der das noch nicht gemacht hat, einfach mal, um das Gefühl zu haben, endlich mal normale Leute. Und das ist die Erkenntnis, mit der die meisten da aus ihrem ersten Treffen rausgehen. Endlich mal normale Leute. Mit denen kann man vernünftig reden. Ja, und das ist halt einfach eine andere Art, wie man halt Dinge im sozialen Miteinander tut, die wunderbar funktionieren kann. Aber die halt nicht kompatibel ist zwischen Neurix-A und Neurix-M. Und weil du halt in der Minderheit bist, Pech gehabt, hast du immer das Gefühl, du wärst das Problem. Gibt's ja auch schöne Experimente dazu, wo man das zeigen kann, dass die Mehrheit dann oft halt die Minderheit in eine bestimmte Richtung drängt. So, und was wir halt sagen können, ist halt auf jeden Fall, das gibt eine sehr hohe genetische Überlappung auch bei diesen einzelnen Sachen. Also das heißt, wenn wir sagen, ADHS ist was primär Genetisches oder auch Autismus ist was primär Genetisches, ja, beides hat eben hohe genetische Überlappungen von den Sachen, die man so bisher verstanden hat. Ja, die suchen ja immer wieder und es ist nicht so ein Gen, was da irgendwie umschaltet zwischen Ja und Nein. Das ist viel komplexer. Das sind viel mehr verschiedene Gene, die da zusammenwirken. Insofern lässt sich es nicht so schön eingrenzen, aber von den Genen, die man halt bisher da so identifiziert hat als relevant, von diesen Sachen gibt es halt hohe Überlappungen, dass man sagt, okay, das ist dann das, was wir bei Autisten finden, das ist das, was wir bei Menschen mit ADHS finden und das ist ja ganz viele Ähnlichkeiten, also man sagt, ja, das hängt halt einfach auch auf dieser Ebene miteinander zusammen. Dann gibt's gemeinsame neurobiologische Netzwerke im Bereich Default Mode Network und Task Positive Network, also DMN und TPN. Da gibt's auch eine eigene Folge dazu aus der ersten Staffel, wo ich das mal ein bisschen erkläre. Und da gibt's große Ähnlichkeiten zwischen beidem quasi mit Autismus und mit ADHS. Insofern, nein, eigentlich, es gibt keine scharfe Trennlinie. Das ist der aktuelle Forschungsstand und das sind halt eher andere Schwerpunkte, andere Ausprägungen, könnte man sagen. Aber es ist nichts, was man so ganz klar irgendwie mehr trennen kann oder müsste. Bis das aber in irgendeine ICD einfließt oder sowas, keine Ahnung, da ist wahrscheinlich ICD 12 oder 13 dann irgendwie, kannst drauf warten, das ist wahrscheinlich 2040 dann oder so. Also wenn ihr diesen Podcast irgendwo findet und es das Jahr 2040, guckt bitte mal, wie der Entwicklungsstand bis dahin war, ob das sich dann da irgendwie durchgesetzt hat und irgendwie existiert. Also ich habe da große Zweifel, wie schnell da sowas einfließen kann. Ja, und wir haben es ja ein bisschen erklärt. Also ADHS hat man ja wirklich schon ein bisschen besser verstanden, würde ich jetzt sagen, wo man wirklich auch sagt, mit ADHS brauchst du halt Stimulation, Abwechslung, Freiheit, Dopamin, Geschwindigkeit, also Dinge, die quasi in deinem Gehirn Ressourcen freischalten, weil sie dich intrinsisch motivieren und dich dann handlungsfähig machen. Das will sozusagen ADHS oder das braucht ADHS, um überhaupt funktionieren zu können, oder das brauchen Menschen mit ADHS. Und bei Autismus wiederum ist halt stärker stärker der Schwerpunkt oder stärker veranlagt, dass die halt ja Vorhersagbarkeit, Strukturen, Reizkontrolle, Klarheit, Stabilität, ja klar, weil es ihnen halt sonst zu viel wird. Weil die sonst viel zu viel verarbeiten sozusagen. Das heißt, je nachdem, ob du mehr ein Problem damit hast, deine Ressourcen freigeschaltet zu kriegen oder ob du ein Problem mit Überforderung durch zu viele komplexe Dinge hast, wirst du halt eher als Autist oder eher als jemand mit ADHS halt gesehen. Aber es kann ja auch beides vorliegen. Das ist ja eine wilde Mischung und dann hast du halt immer vielleicht auch eine chronische Ambivalenz, dass du sagen kannst, ich bräuchte eigentlich schon was Neues und so weiter, aber gleichzeitig fühle ich mich davon überfordert, was soll ich jetzt machen? Ja, die hohe innere Spannung oder die schnelle Überlastung, ja, klar, also da kommen halt zwei Themenbereiche vielleicht dann halt auch stark zusammen, wo du sagst, wenn du halt viel neue Sachen brauchst, um überhaupt handlungsfähig zu sein und gleichzeitig aber auch von vielen Sachen ständig überfordert bist, so wie sie da sind, dann steckst du ja quasi fest zwischen zwei Dingen. Dann musst du irgendwelche anderen Strategien finden. Das ist meistens das Entscheidende, dass du sagen kannst, nicht Option A oder Option B ist die richtige, sondern Option C, die da irgendwie herausgeht und die man erst finden muss. Ein schöner Punkt, der mir gerade auffällt, und ja, das sollte ich vielleicht auch nochmal gesondert machen, dass auch bei exekutiven Funktionen es halt paradox ist. Also das, was ADHS halt ausmacht, dass es nicht nur einfach schlecht ist vom Starten, sondern dass es jetzt sein kann, naja, der Start fällt schwer, aber das Stoppen fällt auch schwer. Und der Wechsel halt sehr schwierig ist. Also Kontextwechsel sind sehr schwierig. Das schreit auch nach einer eigenen Folge diesbezüglich. Dass man theoretisch brillant planen kann und das in der Praxis dann sehr instabil ist, dass auch kleine Störungen dich zum Beispiel aus deinem Kontext rauskicken können und dann kommst du aber nicht mehr wieder hin zurück. Oder dass du halt bei irgendwas am Machen bist irgendwie und dann bleibst du dabei auch, obwohl jetzt dann eigentlich andere Dinge anstehen würden im Tagesablauf und dann hängst du halt in so einer Hypersession irgendwie fest und vergisst halt die Zeit wiederum. Das kann halt auch passieren. Es ist halt immer, ja, diese Sache, du musst erstmal drum kämpfen, die Ressourcen freigegeben zu kriegen, dann hast du die Ressourcen irgendwie, dann läuft das Projekt halt und dann kann dir die Ressourcen aber auch gar nicht mehr so einfach jemand wegnehmen und dann wird das da durchgezogen. Aber ich habe jetzt hier die Manntage oder sowas für mein Team, weißt ja, Personentage, ja, geschlechtsneutral, die Personentage für mein Team habe ich jetzt genehmigt gekriegt und so weiter und das wird jetzt durchgezogen hier. Und sagen kann, ja, aber es ergeben sich gerade andere Sachen. Egal, jetzt habe ich die Ressourcen, jetzt will ich die auch verwenden. Und wir sind fast fertig. Nein, ich brauche noch ein bisschen mehr Ressourcen. Ich überziehe das jetzt mit dem Projekt hier, um hier irgendwie noch was fertig zu kriegen, weil es wäre ja fatal, wenn wir jetzt da Zeit reingesteckt hätten und Arbeit. Und dann haben wir es noch so fast fertig gekriegt. Das geht ja auch nicht. Das passiert dann halt leicht. Und da halt dann auf ein anderes Projekt zu wechseln, ist halt schwierig. Aufwendig passiert nicht unbedingt. Ja, und diese sozialen Interaktionen wiederum oder auch Kommunikationsmuster, auch da müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen mit eigenen Folgen. Also wirklich, wie so Menschen wirken. Oft sind sie sehr direkt, aber halt auch sehr sprunghaft. Sprunghaft ist dann eher was man ADHS zuordnet. Direkt ist vielleicht eher was man Autismus zuordnet. Ja, das kann man zum Teil erklären, aber es sind eigentlich gute Kommunikationsfähigkeiten da, muss man wirklich sagen. Sehr gute zum Teil. Aber sie gehen halt nicht so auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse von NeuroXM-Menschen ein. Die tun sich halt mit einigen von diesen Sachen schwer. Die sind da leicht überfordert. Die können oft nicht so tiefgehend, komplex, ausufernd und auch ja vielleicht auch sprunghaft oder dynamisch, flexibel irgendwie kommunizieren. Die tun sich da schwer. Die steigen da aus, finden es blöd, werden dann sauer, halten es für unnormal oder abwegig oder Kindergarten oder, also da, die fallen dann manchmal halt einfach in so Abwertungsschemata rein, aber eigentlich sagen sie damit nur, ich komme damit gar nicht klar, ich bin überfordert, sorry. Aber das gestehen sich halt nicht so gern ein und dann ist halt der andere irgendwie schuld oder etwas falsch gemacht. Obwohl es wunderbar klappt zwischen Leuten, die diese Fähigkeiten haben. Die können wahnsinnig intensiv, hochenergetisch, sehr flexibel und sehr umfassend kommunizieren und sich da austauschen. Und das kann auch ein echter Gewinn sein. Aber wie gesagt, das ist halt nicht allen so zugänglich. Und diese Kombinationsgeschichte mit ADHD ist halt, das ist jetzt kein super Neurotyp oder sonst was, da ist nichts Neues. Das bezeichnet einfach nur sowas wie, es liegen halt Aspekte von beidem irgendwie vor, so in der Mitte oder so eine Mischung oder sonst was. Und das ist auch keine offizielle Diagnose oder sowas, sondern man arbeitet ja, wie gesagt, mit der Diagnostik da vor allem in dem Bereich, was schaltet das für Leistungen frei, in welche Kategorie wird man wo eingeteilt. Und da benutzt man halt einfach die klassischen ADHS plus Autismus-Geschichten und ist damit dann auch irgendwie glücklich. Jetzt kann man natürlich noch sagen, lassen sich denn ADHS und Autismus da irgendwie untereinander, also innerhalb des Systems irgendwie besser unterscheiden? Ist das überhaupt notwendig? Also wie gesagt, die Unterteilung irgendwie, es gibt halt den unaufmerksamen Typ und es gibt den hyperaktiven Typ und es gibt den kombinierten Typ. Das habt ihr auch schon mal gehört wahrscheinlich. Also manche legen auch viel Wert drauf, was sie da sind. Mei, das ist, wie gesagt, neurobiologisch ist das wenig relevant. Klinisch ist es vielleicht nützlich, dass du sagen kannst, wen hast du da vor dir? Wie funktioniert der? Erklärt aber halt auch nur einen Teil der ganzen Geschichten. Und wenn jemand vorwiegend unaufmerksam ist, was heißt denn das jetzt? Dass ich nie, nein, der ist ja auch wieder nicht nur unaufmerksam, ist ja auch schon begrifflich blöd, aber der ist halt vielleicht nicht hyperaktiv impulsiv nach außen. Also der kann vielleicht halt seine Emotionen unterdrücken, der hat das gelernt zu managen oder der zeigt es halt vielleicht nicht so. Ja, kann auch wieder mehr auf Autismus hindeuten nebenbei. Aber der ist unauffällig. Der tritt nicht so in Erscheinung, der wird halt leichter übersehen. Das ist halt so ein Ding. Während der aber halt gut in irgendeinem Klassenkontext, also in einer Schulklasse oder sowas, halt reinsetzbar ist, ohne zu stören vielleicht. Der wirkt nicht so nach außen, der wirkt dann halt eher nach innen mit den Sachen. Gleicher Themenkomplex, aber halt vom Störfaktor im Äußeren halt anders. Und deswegen, ist es halt für NeuroXM-Menschen wichtig, das halt anders zu benennen, zu sagen, nö, der stört nicht nach außen, den kannst du da hinsetzen, der tut nichts. So, aber der mit Hyperaktivität, der bringt ja alles durcheinander, der muss sich dauernd melden, der will dann hier und dort, dann irgendwie, der kippelt auf seinem Stuhl rum, dann fällt er wieder um, dann guckt er da zum Fenster raus und so, der ist nervös und so, macht alle anderen nervös, das ist furchtbar. Das ist der eigentliche Unterschied, mehr ist es nicht. Also dieses Gefühl der Hyperaktivität ist oft auch bei Menschen, die das nach außen nicht zeigen, vorhanden. Das ist aber halt, äußert sich im Inneren ein bisschen auf andere Weise. Das eigene Erleben ist oft nicht so viel anders. Und insofern ist auch die Frage mit dem kombinierten Typ, der beides hat, Ich sehe da wenig Sinn drin. Wer es gerne mag, irgendwie das so weiter unterscheiden, darf das gerne tun. Bei Autismus ist es ähnlich. Also da gab es ja auch verschiedene Autismusbegriffe irgendwie, jetzt sei es Asperger oder Kanner oder dergleichen, einfach aufgrund derjenigen, die das halt irgendwo ermittelt, erfunden und definiert haben, diese Begriffe. Im Endeffekt waren das halt alles Vorstufen, unfertige Teilentwürfe eigentlich, und diese Zusammenfassung zu Autismus-Spektrum macht Sinn. Man kann aber unterteilen halt nach die Sprachfähigkeit. Es gibt Autisten, die sprechen sehr wenig. Das hat auch Gründe, also das können halt sehr deutlich ausgeprägte Formen sein. Es gibt auch welche, die sprechen hervorragend, sogar wesentlich besser dann oft als jetzt NeuroXM-Menschen. Also dass man sehr früh sehr gut lernt zu sprechen oder auch zu verstehen und dergleichen, ist nicht unüblich an der Stelle und kann durchaus ein Teil der ganzen Symptomatik halt sein. Das Intelligenzniveau, das kann unterschiedlich sein. Das kann niedriger sein, es gibt aber auch nicht wenige, die halt eigentlich hochintelligent sind. Das ist die Frage wieder, was heißt intelligent? Wie messen wir das? Wie bilden wir diesen Begriff? Was ist das? Was umfasst das? Wie zeigt es sich? Ist halt auch wieder schwierig. Damit steht und fällt das aber halt alles. Und dann ein wesentlicher Punkt ist halt, wie viel Unterstützungsbedarf haben sie denn? Und das muss noch nicht mal sein, dass sie irgendwie doof sind, weil die Intelligenz niedrig oder sowas, weswegen die Unterstützung brauchen, aber sie kommen halt aufgrund von irgendwelchen Dingen nicht so gut klar. Die gehen halt in den Laden einkaufen und das ist halt alles für sie vielleicht bedrohlich und zu komplex irgendwie an der Stelle. Dann brauchen die Unterstützung, um da klarzukommen. Ja, Das kann sein zum Beispiel. Es gibt auch Leute, die kommen einfach wahnsinnig gut damit klar, bieten intern aber vielleicht halt sehr viel Energie auf und laufen dann halt später in Probleme. Das heißt, es ist halt auch immer eine Momentbetrachtung, so ein Unterstützungsbedarf. Und nur weil jemand im Moment vielleicht keine Unterstützung braucht, heißt es nicht, dass es langfristig dann völlig problemlos ist. Manchmal sind auch Leute, die eigentlich nicht zwingend Unterstützung jetzt schon brauchen, damit besser dran, wenn sie die vielleicht auch kriegen, um dann halt langfristige Probleme zu vermeiden. Das wird aber so im Detail dann oft halt nicht auseinandergenommen und natürlich Krankenkassen und Co. versuchen auch Leistungen zu vermeiden. Das heißt, was nicht direkt dringend notwendig erscheint, das wird halt einfach weggelassen. Damit schließen wir diesen Bereich mal ab mit Autismus und ADHS und ADHS und ADS und wie ihr es alles nennen wollt. Es ist schon öfters mal ein bisschen in viele verschiedene Episoden so eingeflossen an der Stelle, aber ich dachte, es hat Sinn gemacht, das heute nochmal so ein bisschen umfassender anzuschauen und sich dann dausgehend auch nochmal einzelne Aspekte vorzunehmen, sicherlich auch nochmal einige oder andere Dinge zu wiederholen. Aber so habt ihr auch immer nochmal einen Anlaufpunkt, wenn euch spezifisch dieses Thema interessiert. Es hilft vielen Leuten, wenn man wirklich in dieser Episodenliste solche Stichworte klar vorfindet und dann sagen kann, ah, da höre ich jetzt mal rein. Natürlich ist hier heute damit nicht alles gesagt. Das heißt, wenn ihr das soweit ganz nett fandet, hört ruhig auch in andere Episoden rein, die vom Titel ja ganz anders sind, in denen aber genauso auch solche Aspekte oder was da alles mit dranhängt, dann weiter aufgegriffen werden. Also jetzt in der neuesten, einer der neuesten Episoden war die Frage nach dem Warum. Ja, das ist neurodivergente Fragestellung und da kann man klar erklären, wo da der Hintergrund ist, wieso man denn diese Frage mit dem Warum unbedingt beantwortet haben muss, um als Neurodivergenter funktionieren zu können. Also wenn du halt ADHS, Autismus bzw. beides hast, brauchst du oft diese Frage nach dem Warum beantwortet. Ja, und so gibt es ganz viele andere Episoden hier auch, die genau diesen Bereich aufgreifen oder den Bereich Trauma aufgreifen oder wie funktioniert unsere Gesellschaft in diesem Kontext oder wie hat sich das Ganze entwickelt? Wieso macht das eigentlich alles Sinn, so wie es ist? Oder auch die Default Mode Network, Task Positive Network Folge. Aber ich weise auch immer gerne darauf hin, Epigenetik ist auch ganz wichtig. Und ja, auch zur Epigenetik hoffe ich, wird es noch mal ein bisschen mehr geben. Die ist oft so ein Bindeglied zwischen verschiedenen Sachen. Damit für heute aber erstmal genug. Wir hören uns wieder bei der nächsten Episode, hoffe ich. Und ihr hört mal wieder rein. Einfach abonnieren, gerne auch immer Kommentare da lassen. Bewertungen sind natürlich auch gerne genommen, gerade gute, aber gerne auch irgendwo melden, sei es per E-Mail info@evomentis.de, wenn ihr zu spezifischen Sachen mehr wissen wollt oder auch das Gefühl habt, dass ja vielleicht noch ein paar Klarstellungen in Richtung oder Ergänzungen in Richtung wichtig wären, dann schreibt das auch ruhig in die Kommentare oder schickt mir das. Das ist in jedem Fall hilfreich. Wie gesagt, man muss halt immer viel vereinfachen, weglassen, an manchen Stellen dadurch vielleicht ein bisschen schwammig darstellen, aber wenn ihr der Meinung seid, ja, aber das war jetzt irgendwie doch, ja, da fehlt eigentlich schon was Wichtiges, dann gerne direkt rein kommentieren, weil dann ist es auch quasi direkt bei der Episode dabei und andere können das auch direkt mitlesen und haben es passend dazu. Bis ich das nämlich immer wieder ja dann produziere und einfüge oder sowas, das kann halt diverse Wochen dauern, bis das dann drin ist und dann ist auf der Bezug nicht so da. Wenn ihr den Kommentar reinschreibt, dann ist der Bezug direkt da. Und insofern ist es dann viel passender und hilfreicher. Also ja, braucht euch auch nicht genieren quasi, wenn es dann auch wiederum vielleicht nicht ganz abschließend ist und alles. Das ist ja Teil der Auseinandersetzung mit diesen Themen, ist auch völlig in Ordnung. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid, auch bei dieser Folge, auch wenn sie etwas länger war. Und ja, jetzt sage ich endgültig mal für heute Tschüss, wir hören uns wieder.